So, Getränk steht bereit, Sendeplan liegt hier. Ich habe sogar schon mit den Shownotes angefangen. Eigentlich kann es losgehen, oder? Okay, dann werden wir mal starten. Ja, herzlich willkommen, liebe Freundinnen und Freunde der Nacht, liebe Trägerinnen und Träger einer Armbanduhr und anderer staatlicher Auszeichnungen, liebe Genossinnen und Genossen Bauern, da sind wir wieder beieinander und ihr habt gehört, wie wir uns vor 20 Jahren ins Internet eingewählt haben, nämlich per Modem. Und warum habe ich euch das vorgespielt? Natürlich, weil AOL am 30.09., also vor ein paar Tagen, die Einwahl über Modems eingestellt hat. Diese Geräusche werden nie wieder ertönen. Nie wieder klingt der Ruf durch die Wohnung. Bist du schon wieder im Internet? Ich muss telefonieren. All das ist vorbei. Jetzt geht's nur noch digital ins Internet. Aber ich sage herzlich willkommen. Auch digitale Zuhörer sind willkommen. Und wir haben die Episode 44 von Erwachsen, der Podcast vor uns. Wieder pickepacke voll mit Informationen, mit guten Nachrichten und weniger guten Nachrichten, mit einem Thema, was ich vertiefen möchte und natürlich mit Reaktionen oder Nacharbeit aus der letzten Sendung. Und da geht's schon los. In der letzten Sendung habe ich über die Eiskapelle erzählt, die im Watzmann-Gebiet leider eingestürzt ist, weil sie schmilzt. Und ich habe in dem Zusammenhang über ein sogenanntes Grimbachtal gesprochen. Und natürlich hat Christoph wieder von Dingen erzählt, von denen er zwar weiß, aber nichts versteht. Das Ding heißt natürlich nicht Grimbachtal, sondern ich habe das Wimbach-Gries gemeint mit dem Wimbachtal. Und das ist ein Tal, was sich in den Berchtesgadener Alpen, so im Zentrum des Nationalparks, nahe der Gemeinde Ramsau dahin zieht, zwischen Watzmann im Osten und Hochkalter im Westen, wer es genau wissen will. Und das Interessante an diesem Tal ist, dass das ein riesiger, gewaltiger Schuttstrom ist, der dort hinunterfließt und der bewegt sich auch. Ja. Die Felssohle liegt ungefähr 300 Meter unter der Oberfläche des den Talgrund ausfüllenden Schuttstroms, also 300 Meter hoch ist das Ding. Interessante Gegend, wenn man da Zeit hat, da hinzukommen, schaut euch mal da um, ich bin da sehr gerne gewesen und oft. Deswegen habe ich da ein bisschen herumgeeiert, weil ich habe mich schon erinnert, dass ich da war, aber so richtig genau, wie das da so hieß, habe ich mich nicht erinnert. Ich möchte mich hiermit entschuldigen. Also Achtung, aber übrigens, falls ihr dort in die Gegend kommt, im August gab es dort einen großen Felssturz im hinteren Wimbachtal. Deswegen bin ich auch da wieder darauf aufmerksam geworden. Und mehrere Wege im Watzmann-Gebiet mussten gesperrt werden. Am 5. August ist dieser Felssturz runtergekommen. Auch hier passiert wieder das, worüber wir hier schon geredet haben. Das Eis als Kleber zwischen den Felsen schmilzt und die Felsen fallen aus den Wänden. Das sind auch zum Teil sehr große Felsen und verschütten unter anderem dann eben ganze Wege. Ganze Gebiete werden davon abgesperrt. Deswegen habe ich das hier mit in die Sendung genommen und ihr findet natürlich alle Informationen auch wieder in den Shownotes. Da könnt ihr euch informieren, falls ihr da in diese Gegend fahren wollt, welche Wege begehbar sind und welche nicht. So, das war die Nacharbeit von der letzten Sendung. Es ging also um das Wimbachtal und das Wimbachgries und nicht um irgendwelchen anderen Quatsch. Ja, und wir hatten beim letzten Mal auch nochmal über Einstein gesprochen, über die Relativitätstheorie, die allgemeine Relativitätstheorie, ganz genau. Und über Karl Schwarzschild und den sogenannten Schwarzschild-Radius eines schwarzen Loches und so weiter und so weiter. Und Einstein werden ja auch immer gerne Zitate zugesprochen, die nicht immer ganz so richtig sind, aber man sagt dann einfach, Einstein hat schon gesagt und dann Packt man da irgendein Zitat dran, irgendeinen Satz dran. Es ist auch vor allen Dingen in der Schwurbelszene weit verbreitet, mit Einstein zu beginnen und dann über kosmische Energie und über den Kosmos als Lenker meines Schicksals zu reden. Aber es gibt auch Zitate, die Einstein nicht nur zugeschrieben werden, sondern die er tatsächlich auch so geäußert hat. Und hier habe ich eins gefunden, übers Heiraten. Ein Zitat übers Heiraten. Er schrieb es, glaube ich, an seine Nichte oder über die Hochzeit seiner Nichte, wenn ich jetzt richtig informiert bin, an seine letzte Liebe, seine letzte Freundin. Und da hat er übers Heiraten geschrieben, Heiraten ist ein unglücklicher Versuch, aus einem Ereignis einen Zustand zu machen. Ist das schön? Gefällt mir richtig gut. So, da haben wir die Einladung schon hinter uns und jetzt geht's in die Rubrik, was ist los in meinem Leben? Was ist in den letzten 2 Wochen so passiert? Ich war viel unterwegs in Mecklenburg und ich freue mich immer, wenn ich durch die Landschaft fahre, weil dieser Mecklenburger Himmel ist so hoch und wir hatten ja auch in den letzten Wochen hervorragendes Wetter. Die Sonne schien, es war mild, morgens war es schon etwas kalt. Dann lobe ich mir die Klimafunktion meines Elektroautos. Den kann ich nämlich sagen, ich möchte morgens immer um 7:45 losfahren. Dann ist das Auto, wenn ich einsteige, warm. Im Winter wird es noch besser werden, dann wird es auch abgetaut sein. Also ich war in Mecklenburg viel unterwegs, in Malchin, in Demmin, in Malchow, in Röbel, in Waren. Überall hier bin ich unterwegs und gehe meiner Arbeit nach und habe aber eben die Gelegenheit, eben auf den Fahrten die Mecklenburger Landschaft zu genießen und das gefällt mir richtig gut. Ich bin sehr froh mit der Entscheidung, hierher zu ziehen, denn ich weiß, dass ein, zwei gute Freunde das bedauert haben, dass ich Niedersachsen verlassen habe. Ich möchte euch sagen, es geht mir richtig gut hier und ich vermisse euch, aber es geht mir richtig gut hier und manchmal kann man nicht beides haben. Genau. Also ich bin unterwegs, ich bin ein bisschen angekommen gleichzeitig, das klingt jetzt widersprüchlich, ist aber nicht so, ich bin unterwegs und angekommen, langsam nimmt meine Wohnung auch Gestalt an, es ist immer noch nicht, sind immer noch nicht alle Kisten ausgepackt, aber wie wir alle wissen, Provisorien halten sich am längsten und das trifft auch auf mich zu, ganz genauso. Ja, was ist noch passiert? Ja, ich habe mit meinem Vermieter aus Niedersachsen, also meinem ehemaligen Vermieter, so ein kleines Streitlein um die Kaution, die er mir nicht zurückzahlen möchte. Weil er hat ein paar Löcher in der Wand vorgefunden und ein paar kleine Beschädigungen in einem 30 Jahre alten Laminat. Das ist seit 30 Jahren bewohnt. Es wurde nie irgendwie überholt, saniert, irgendwas. Und dass sich in 30 Jahren da was einschleicht, ist ja auch normal. Es gibt auch höchstrichterliche Entscheidungen über solche Normalitäten bei Wohnen. Ja, also ein paar Dübellöcher sind durchaus kein Mangel beim Auszug, sondern gehören zu den normalen Wohnereignissen auch. Ein Laminat ist nach 10 Jahren verwohnt und deswegen auch nicht mehr irgendwie mit Rechnung zu begleichen, um dieses Laminat neu hinzulegen. Wenn mein ehemaliger Vermieter neues Laminat hinlegen möchte, dann soll er das tun und soll das auch selbst bezahlen. Nein, er möchte meine Kaution einbehalten, hat mir einen Kostenvoranschlag für 4 Löcher und ein kleines beschädigtes Laminat von 520 Euro geschickt, einen Kostenvoranschlag. Ja, dieser Kostenvoranschlag beginnt mit dem Punkt Einrichten der Baustelle. So, nur mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen zu plaudern. Ich habe zuerst mit einem Schreiben mit Hinweisen auf diese richterlichen Entscheidungen geantwortet. Darauf hat er nicht geantwortet. Jetzt habe ich ihm eine ganz faktische Zahlungsaufforderung geschickt. Wir wollen mal sehen, wie es weitergeht. Das Leben macht nicht Spaß mit solchen Dingen. Das hätte alles nicht sein müssen, aber okay. Wenn er das so haben möchte, dann mach mal so. Ja, das ist gerade los in meinem Leben. Wenn das jetzt ein bisschen langweilig klingt, liegt das daran, dass es Höhen gerade nicht gibt. Aber zum Glück gibt es auch keine Tiefen, sondern es gibt nur angenehme Dinge, die ich auch so genieße und in Mecklenburg weiter erkunden werde. Zurzeit drehe ich mich ein bisschen um meine Arbeitsorte. Aber das geht auch schon ein bisschen weiter. Da bin ich ganz zuversichtlich. Ja, und als nächstes möchte ich euch von einem Menschen erzählen, der uns gerade verlassen hat und der für mich, wie soll ich sagen, jemand war, den ich bewundert habe. Ein Vorbild ist sie, es war, ist deine Frau, ist sie natürlich nicht geworden, weil ich mich nicht, Vorbildern eifert man ja nach und so weit ist es bei mir dann doch nicht gekommen. Und zwar hat uns Jane Goodall verlassen am 1. Oktober, also vor ein paar Tagen erst. Sie wurde 91 Jahre alt und wer jetzt mit dem Namen Jane Goodall nichts anfangen kann, der wird vielleicht mit ihrer Forschung über Schimpansen was anfangen können. Denn Jane Goodall hat als junge Frau, wenn man so will, eine ihrer Berufung Folge geleistet und hat als Nicht-Studierte die Gelegenheit bekommen, sich mit Schimpansen in Langzeituntersuchungen zu beschäftigen. Jane Goodall wurde in London geboren und war Tochter eines Autorennfahrers und einer Romanautorin und hat zunächst mal nach der Schule Sekretärin gelernt und sie ist dann 57, hat sie ihre Traumreise gemacht, nämlich nach Afrika, nach Kenia und hat beschlossen, da zu bleiben und deshalb eine Arbeit gesucht und hat eine Arbeit gefunden im Nairobi National Museum und kam dort in Kontakt mit dem Direktor, der hieß Louis Leakey, ich hoffe, ich spreche das alles richtig aus. Und dieser Louis Leakey hatte die Idee, Langzeitbeobachtungen an Primaten, und zwar an Menschenaffen, zu veranstalten, um vielleicht dadurch Rückschlüsse auf die Evolution des Verhaltens im Verlauf der Stammesgeschichte des Menschen ziehen zu können. Also wir beobachten Affen und lernen etwas über uns Menschen. Und Jane Goodall wurde eine dieser drei Frauen und wir kennen vielleicht den anderen, den zweiten Namen noch, Diane Fossey, die das Vorbild war für den Film Gorillas im Nebel mit Simon Rivera. Und dazu gehört dann als dritte noch Birute Galdikas, die hat sich mit Orang-Utans beschäftigt. Tragischerweise wurde Diane Fossey im Dezember 85 ermordet und ihr Tod bis heute nicht aufgeklärt worden. Bis dahin konnte sie an den Gorillas forschen. Und Jane Goodall begann eben mit 26 Jahren im Gombe Stream Nationalpark im Westen Tansanias Schimpansen zu beobachten. Ohne Biologiestudium und gleich ihre erste Beobachtung freilebender Schimpansen war ein bisschen frustriert, weil sie schrieb, er lief davon, als wir auf gleicher Höhe mit ihm waren und wir sahen ihn nie wieder. Aber sie blieb dran und bald schon wirbelte sie die Verhaltensforschung durcheinander, denn sie machte es anders als die bis dahin vor allen Dingen angelsächsischen Forscher es taten. Sie beobachtete die Schimpansen offen, versteckte sich nicht vor ihnen, nahm Kontakt mit ihnen auf und sie nannte ihre Methode teilnehmende Beobachtung und sie gab ihren Affen Namen. Das war unerhört. Aber sie war nun mal eine sehr eigenwillige Frau und einer der Schimpansen, ein, wie sie schrieb, betagter Schimpansenmann, den nannte sie David Graybart, also David Graubart, legte auch die Scheu vor ihr ab und gab Signale des Vertrauens und durch ihn, durch David, lernte die Forscherin, dass Schimpansen keine Vegetarier sind, wie man vielleicht glauben mag, sondern Fleisch essen. Dass sie Werkzeuge benutzen, zum Beispiel mit Pflanzenstängeln in Termitenhügeln rumstochern. Und dass sie Werkzeuge herstellen, indem sie die Blätter von den Stängeln streifen und dann mit diesen kahlen Stängeln dann dort herumstochern können. Und bis dahin nämlich hatte allein der Mensch als Werkzeugmacher gegolten. So, und da hat Herr Leakey, der Chef von Sianze, aufgeschrieben, jetzt müssen wir entweder das Werkzeug umdefinieren oder den Menschen. Also sie hat wirklich Erkenntnisse zutage gebracht, allerdings auch Dinge oder noch mehr Dinge, die Schimpansen auch mit Menschen gemeinsam haben. Nämlich so etwas wie Kannibalismus, Aggression bis hin zum Ausrottungskrieg gegenüber Nachbargruppen. Und das hat ihre Liebe zu ihren Beobachtungssubjekten, will ich jetzt mal sagen, schon gedämpft. Fifi, Flo, Gremlin und Co., wie sie alle hießen. Und 1971 hat sie dann ihre frühen Forschungen als Buch publiziert, In the Shadow of Man, zu Deutsch Wilde Schimpansen, war Mutter geworden und durfte mit einer Ausnahmegenehmigung an der University of Cambridge ihren Doktor der Verhaltensforschung machen. Genau, also das, da hat sich jemand durchgesetzt. Ihr Ehemann Hugo von Larvik drehte den Film Miss Goodall and the Wild Chimpanzees. Und sie konnte dieses Beobachtungsgebiet auch sichern und eine Forschungsstation aufbauen. Und während dieser all dieser Beobachtungen lebte sie mit ihren Schimpansen und erlebte da eben, was da so passierte. Dass ihre Schimpansen mit diversen Epidemien kämpften, Polio zum Beispiel und Atemwegserkrankungen, an denen leider auch David Graybird gestorben ist, ihr erster Vertrauensaffe, wenn man so will. Oder das Schimpansen-AIDS-Virus, das unter der kleinen Population gewütet hat. Später, nach 1980, wurde Jane Goodall mehr und mehr zur hauptberuflichen Naturschützerin. Und seit 2002 war sie auch als UN-Friedensbotschafterin unterwegs. Sie hat mehrere Bücher geschrieben. In dem Buch Ein Herz für Schimpansen plädierte sie für einen ethischeren Umgang mit den Tieren. Und wahrscheinlich nicht nur mit Schimpansen, sondern mit allen Tieren. Ich habe da in der letzten Episode auch so einen kleinen Rant abgelassen, dass jedes Tier seine Berechtigung hat auf dieser Erde. Jane Goodall setzte sich mit ihrem Great Ape Project für die Rechte von Menschenaffen ein und forderte 2008 zum Beispiel einen Nobelpreis für alternative Methoden zu Tierversuchen und später auch die Abschaffung der Käfighaltung bei Nutztieren in der Europäischen Union. Und bis zu ihrem Tod war Jane Goodall unterwegs, um weltweit für den Tierschutz einzutreten und so wie ihr Leben klingt, immer unterwegs, immer ihrer Berufung folgend, ist sie auch dann gestorben, nämlich während einer Vortragsreise ist sie in den Vereinigten Staaten gestorben und wir verabschieden sie. Ich möchte mich verabschieden, möchte hier nochmal ihren Namen Jane Goodall sagen, ihre Forschung, ihre Wirkung würdigen. Und jetzt habt ihr auch von ihr erfahren und ihr findet natürlich auch hier wieder Links in den Shownotes, damit wie ihr euch, wenn ihr wollt, euch informieren möchtet, könnt ihr das tun. Ja, das war der Thema Nummer 1, nämlich Jane Goodall in der Rückschau. Eine großartige Frau, eine beeindruckende Frau. So, dann geht es weiter. Ich habe mir vorgenommen, beim zweiten Thema immer wieder zurückzukehren zu einem Punkt, den ich gerne bespreche und zu dem ich euch gerne mitnehme. Und zwar in die Weltraumnachrichten. Was ist denn los im Weltall? Was ist los in der Forschung? Was ist los in der Entwicklung? Und manchmal auch die Frage, was machen denn die Zeitungen so daraus? Ne? Das ist nämlich immer interessant, wer liest denn schon, wenn wir die Zeitung schreiben, die NASA hat eine neue Funktechnik entwickelt. Das liest keiner. Aber wenn die Zeitung schreiben, NASA empfängt Nachrichten, Signale aus dem Weltall, dann liest man es. Und natürlich habe ich mich da reingelesen und habe mal nachgeschaut, was denn jetzt hier los ist. Was denn für Nachrichten da empfangen worden sind, weil das klingt natürlich sofort so wie, wir empfangen Nachrichten von anderen Intelligenzen, von außerhalb und so weiter und so weiter. Wir haben Nachrichten empfangen, allerdings unsere eigenen und darum geht es jetzt hier. Es geht nämlich um die Forschung und Entwicklung von Techniken, Nachrichtentechniken, zum Beispiel bei der Besiedlung oder überhaupt erstmal beim Erreichen des Mars, denn der Mars ist ganz schön weit weg. 225 Millionen Kilometer von der Erde ist der Mars entweg. Und da wir ja Pläne haben, also wir die Menschheit, Pläne haben, den roten Planeten zu erreichen, dort vielleicht zu leben und auch zu arbeiten, braucht es eine Nachrichtentechnik, um Nachrichten dorthin zu übermitteln und auch wieder welche zu empfangen. Ja, und die NASA plant fest damit, Menschen zum Forschen auf den Mars zu schicken. Und SpaceX von Elon Musk will sogar noch früher Menschen zum Mars transportieren und den Planeten kolonisieren. Schauen wir mal, was davon dann auch wirklich passiert. Aber zurück zum Thema, denn diese riesige Distanz zwischen Mars und Erde ist natürlich nicht nur ein Problem für die Raumfahrt, weil Reisen zum Mars eben mehrere Monate dauern. Und für die Monate musst du natürlich nicht nur Lebensmittel mitnehmen, Reiseproviant, sondern auch Wasser, Sauerstoff, Treibstoff, sowas muss alles mitgenommen werden. Aber auch der Datentransfer ist über diese große Entfernung schwierig. Zumindest bisher. Und das ist ja jetzt schon ein Cliffhanger. Denn in den vergangenen 2 Jahren hat die NASA eine neue Technologie entwickelt und die nennt sich Deep Space Optical Communications, DSOC. Und die wurde intensiv getestet und man ist offenbar sehr zufrieden damit. So, und zwar haben sie dieses System auf die Raumsonde Psyche mit drauf geschafft. Und von dieser Raumsonde empfangen wir regelmäßig Daten. Und das per Laserkommunikation. Und das mit großem Erfolg, wie es scheint. Denn es ist gelungen, Daten über eine Entfernung von 351 Millionen Kilometer zu übertragen. Und das ist eine Strecke, das kann man sich ausrechnen, weil wir kennen ja die Lichtgeschwindigkeit. Für diese Strecke braucht selbst Licht mehrere Minuten, um sie zurückzulegen. So, und jetzt haben wir hier ein Zitat von Sean Duffy, dem amtierenden NASA-Chef, der schreibt oder hat gesagt, die NASA ist dabei, Amerika auf den Weg zum Mars zu bringen. Und die Weiterentwicklung von Laserkommunikationstechnologien bringt uns einen Schritt näher daran, hochauflösende Videos zu streamen und wertvolle Daten von der Marsoberfläche schneller als je zuvor zu liefern. Genau, und da gibt es ein paar Zahlen, die dann auch so ein bisschen das verdeutlichen. Am 11. Dezember 2023 zum Beispiel gelang es dem DSOC-System, ein ultra-hochauflösendes Katzenvideo aus einer Entfernung von etwa 30 Millionen Kilometer zur Erde zu übertragen. Und das ist 30 Millionen Kilometer, ist 80 Mal so weit wie zwischen Erde und Mond. Also das ist schon ein Stückchen. Ja, bis zum Mond ist man 2-3 Tage unterwegs. So, mehr Zahlen. Wir wollen natürlich was wissen. Die Datenrate. 267 Megabit pro Sekunde. Das ist schon ganz ordentlich. So viel habe ich hier nicht an meinem Internetanschluss. Ist so schnell wie 5G-Verbindungen auf der Erde. Das ist schon ziemlich gut. Und am 3. Dezember 2024 konnte man mit dem System sogar Daten über 494 Millionen Kilometer übertragen. Und das ist deutlich weiter als die durchschnittliche Entfernung zwischen Erde und Mars. Also das klingt schon richtig gut. Insgesamt, schreibt die NASA, empfingen die Bodenstationen während des gesamten Experiments 13,6 Terabit an Daten. Übrigens war die europäische Südsternwarte auch an diesem Experiment beteiligt. Dieses Experiment besteht aus einem Lasertransceiver auf der Raumsonde Psyche und 2 Bodenstationen auf der Erde. Und da gibt es einen leistungsstarken Uplink-Laser am Jet Propulsion Laboratory in Südkalifornien. Und dieses Ding sendet ein Lasersignal zum Raumschiff, das dem Transceiver hilft zu bestimmen, wohin er denn mit dem optischen Kommunikationslaser zurück zur Erde richten soll. Jo. Also, Kommunikation scheint erstmal sichergestellt. Die Herausforderung liegt hier nämlich in der präzisen Ausrichtung, denn sowohl die Sonde Psyche als auch die Erde bewegen sich mit großer Geschwindigkeit durch den Weltraum und die Entfernung ist so groß, dass das Lasersignal, obwohl es mit Lichtgeschwindigkeit reist, mehrere Minuten benötigt, um sein Ziel zu erreichen. Und die Teams haben hier bewiesen, dass optische Kommunikation durch präzise Ausrichtung der Boden- und der Fluglasersender möglich ist. So, super. Also, wenn wir demnächst auf den Mars fliegen, werden wir nicht ohne Katzenvideos auskommen müssen. Ist das nicht schön? Ja, und es gab noch eine zweite Clickbait-Nachricht in den letzten beiden Wochen. Jetzt habe ich einen kleinen Hänger drin gehabt, weil die das Ding nicht aufgeht, was ich hier aufmachen möchte. Der Link funktioniert offenbar nicht. Ah, jetzt kommen wir doch der Sache näher. Nee. Dann muss ich das mal hier mit der Hand machen. Moment. So. Man muss sich nur zu helfen wissen. Dann kann man auch live. Genau, ich habe nämlich eine Nachricht gelesen, dass die Erde, so stand es in den Zeitungen, offenbar einen zweiten Mond hätte. Und dass das eine ganz neue Nummer wäre und so weiter und so weiter und so weiter. Und habe ich so gedacht, zweiter Mond, ich meine, wir gucken nun schon eine Weile von der Erde in alle Richtungen, vielleicht hätten wir das ja auch mal gewusst. Ne? Und natürlich ist es kein zweiter Mond, sondern es ist eine Art quasi Satellit. Und was das ist, erkläre ich gleich mal. Und zwar geht es um ein Objekt, das wir schon seit 1991 kennen, mit der Bezeichnung 1991 VG. Und als man das damals vom SpaceWedge-Projekt aus entdeckte, hielt man das Ding für sowas, also möglicherweise für eine interstellare Raumsonde. Und man ist aber heute durchaus der Meinung, dass dieses Ding natürlich ist. Und seit dieser Zeit, drei Jahrzehnte später, kennen wir mehr als 100 bekannte Asteroiden in erdähnlichen Umlaufbahnen. Diese Asteroiden bilden einen sogenannten sekundären Asteroidengürtel von Arjuna, den der Erde am nächsten gelegenen. So, und also die begleiten die Erde, wenn man so will, wie so eine Art Quasi-Satellit, ja. Und können als sogenannte Minimonde der Erde eingefangen werden. Aber es ist überhaupt kein Vergleich mit dem Mond, weil diese Asteroiden sind zwar in einer 1:1-Resonanz der mittleren Bewegung der Erde gebunden, aber nicht gravitativ, also nicht von der Schwerkraft her. Was bedeutet das? Also die haben sozusagen brauchen eine ähnliche Zeit bei der Umrundung der Sonne. Und das nennt man eine Resonanz, wenn es mehrere Körper gibt oder auch nur zwei Körper, die eine ähnliche Bewegung haben. Der Mond steht mit der Erde auch in einer Resonanz und deswegen sehen wir immer nur eine Seite des Mondes und die dunkle Seite des Mondes, wie sie so schön heißt, eben nicht. Ja. Immer dann, wenn eine neue Klasse von Objekten entdeckt wird, kommt es zu verschiedenen und manchmal sogar spekulativen Hypothesen. Und dann erst, wenn Daten da sind, kann man dann gucken, ist das so oder nicht. Ne? So. Das war bei diesem 1991 VG auch nicht anders, denn die Tatsache, dass er sich unserem Planeten auf einer ähnlichen Bahn näherte, also so ähnlich wie die Erde, wurde damals als Argument verwendet, dass es eben vielleicht so eine Art interstellare Raumsonde sein könnte. Da gibt es also auch einen Abstract dafür und ihr findet natürlich auch dieses Abstract, aus dem ich hier jetzt zitiere, wieder in den Shownotes. Diese Objekte in diesem sekundären Asteroidengürtel, die gleiche Region einnehmen, in der das Erd-Mond-System die Sonne umkreist, und nur das ist die Definition dafür, kennen wir inzwischen ganz gut. Und die alle diese Asteroiden, die am erdähnlichsten in der Umlaufbahn sind, ne, die erdähnlichste Umlaufbahn haben, die können vorübergehend als Minimonde unseres Planeten eingefangen werden. Also, aber sie heißen eben Minimonde und vorübergehend, weil sie sind nicht an die Erde gebunden gravitativ. Und das heißt, die verschwinden irgendwann auch wieder. Und es gibt eine ganze Liste davon, von bekannten aktuellen Quasi-Satelliten der Erde. Und dazu ist jetzt übrigens einer dazugekommen, der Apollo-Asteroid 2025 PN. Der wurde im August, am 2. August 2025 entdeckt. Jetzt kommen hier viele Zahlen, die ich nicht alle erklären kann. Exzentrizität zum Beispiel, Neigung, Länge des aufsteigenden Knotens, Perihel-Argument, große Halbachse. Kann man ja alles nachlesen, wenn man sich dafür interessiert. Und vor allem, wenn man es versteht, dazu ist ein Abstract ja da. Es gibt auch eine grafische Darstellung von diesen Asteroiden und von dem Bezug zum Erde-Mond-System. Also es ist kein neuer Mond, es ist auch kein zweiter Mond, es ist ein Asteroid, der uns auch wieder verlassen wird. Dann haben wir diese Nachricht jetzt auch eingeordnet und die Daten deuten darauf hin, dass eben dieser 2025 PN7 ein relativ kurzlebiger quasi Satellit der Erde sein wird. Er wird uns also auch wieder verlassen. Die Jahre, in denen uns diese Asteroiden begleiten, schwanken zwischen 128 Jahre, 381 Jahre und so weiter. Manchmal auch nur 30 Jahre. Je nachdem, wie die Eigenbewegung ist, da, wie gesagt, sie ja nicht gravitativ an die Erde gebunden sind, machen die sich auch mal wieder davon. Okay, das hätte man ja auch in die Schlagzeile schreiben können, aber dann hätte es ja wieder keiner gelesen. Ne? Okay. So, aber jetzt kommt es zu einer Wiederbegegnung mit einem Thema aus den letzten beiden, kann man jetzt schon sagen, letzten beiden Episoden. Und zwar hatten wir uns in diesen beiden Episoden beschäftigt mit der Frage, wann ist ein Planet oder wann ist ein Stern? Und es gab einen interessanten Artikel im Spiegel, den ich hier auch verlinkt habe. Und ich habe mir dazu aber auch das Abstract besorgt und den Zugang und habe bei der ESO, bei dem Datensatz der ESO und bei den News auch nochmal nach diesem Artikel geschaut und habe eine Pressemitteilung gefunden. Und ich will aber zuerst mal den Artikel im Spiegel kurz kommentieren, weil es geht schon wieder los mit den Schlagzeilen. Überschrift, es gibt hier ein Headline, dann gibt es wie nennt man denn eine Überschrift über eine Überschrift? Ja, keine Ahnung, Subheadline ist da drunter. Okay, also es gibt eine kleine Überschrift über der Überschrift, sondern auch wieder so eine Art Clickbait-Ding und die lautet Galaktischer Gierschlund. Und der Spiegel titelt Einzelgängerplanet verschlingt 6 Milliarden Tonnen Gas pro Sekunde. Und dann kommt die Subheadline, er treibt einsam durch das All und frisst. Noch nie wurde ein Planet beobachtet, der sich derart große Mengen Gas einverleibt wie CHAR 1107-7626. Und dann schreibt der Spiegel weiter, eigentlich verhält er sich wie ein Stern. Was bedeutet das? Okay, wir schauen mal, was ist denn hier los? Also es gibt offenbar ein Objekt, ich will mal gucken, wie weit es dann weg ist, damit man es so ein bisschen einordnen kann. Tja, die Europäische Südsternwarte hat ihn gefunden. Schreiben Sie irgendwo auch, wie weit es weg ist. Ich schaue mal gleich in die Pressemitteilung. Da werden wir wahrscheinlich nochmal drauf kommen müssen, denn so gleich ist es, steht es hier nicht so drin. Schade, hätte man ja gleich mal nach vorne nehmen können, die Entfernung. Gut, also worum geht's hier? Der Spiegel schreibt von einem Einzelgängerplanet, weil er im Gegensatz zu den Planeten zum Beispiel unseres Sonnensystems keinen Stern umkreist, sondern frei im All treibt. Und was man bei den Beobachtungen mit dem Very Large Telescope in Chile gesehen hat, verschlingt er etwa die doppelte Masse des Starnberger Sees in, wo ist die Zeiteinheit? Keine Ahnung. Wahrscheinlich ist hier was gemeint. Okay, im August 25 soll es sein. Also sagen wir mal, in einem Monat hat dieser Planet 6 Milliarden Tonnen Gas und Staub aus seiner Umgebung verschlungen. Ja. Und die Spiegel fragt, warum so viel? Und die Antwort kommt vom Astronomischen Observatorium von Palermo, um den Forscher Victor Almendros Abad, Entschuldigung, so viel Zeit muss sein. Und er sagt, das liegt an der Art des Himmelskörpers, denn die Herkunft dieses Einzelgängerplaneten ist immer noch umgekehrt. ungeklärt. Nämlich, was ist das denn jetzt? Ist es ein massearmes Objekt, das sich wie Sterne bildet? Oder ist es ein Riesenplanet, der aus seinem ursprünglichen System herausgeschleudert wurde? Da kommt dann eben auch die Frage von dem Co-Autor Alex Scholz von der Universität St. Andrews in UK. Und hier schreibt der Spiegel als Zwischenüberschrift: Grenze zwischen Sternen und Planeten verwischt. Denn es zeigt sich, dass einige dieser Einzelgängerplaneten einen ähnlichen Entstehungsweg wie Sterne folgen können, da vergleichbare Akkretionsausbrüche bereits bei jungen Sternen beobachtet wurden. Mit anderen Worten, da fällt immer mehr, das ist wahrscheinlich der richtige Ausdruck dafür, fällt immer mehr Masse auf diesen Körper. Und dadurch wird er größer, die Masse wird größer und noch mehr Masse fällt auf den Körper, auf diesen, was auch immer das ist, Stern, Planet. Diese Entdeckung, schreibt Belinda Damian, ebenfalls von St. Andrews, diese Entdeckung verwischt die Grenze zwischen Sternen und Planeten. Also da weiß man jetzt nicht mehr so genau. Und es erlaubt, wenn es dann so ist, einen Blick in die frühesten Entwicklungsphasen von Einzelgängerplaneten. Dieser Planet, um den es hier jetzt geht, hat 5 bis 10 Mal so viel Masse wie der Jupiter. Und wir erinnern uns, wir haben beim letzten Mal gesehen, dass 80 Jupitermassen so eine untere Grenze für einen Stern sind, wenn dieser Stern dann Kernfusion betreiben soll. Ach ja, und jetzt kommt die Zahl, 620 Lichtjahre entfernt im Sternbild Chamäleon. Das ist nicht weit weg. Ne? Dadurch können wir das gut beobachten. 620 Lichtjahre ist ja unsere kosmische Nachbarschaft, wenn man so will. Und jetzt kommt ein wichtiges Detail. Und darum gucken wir dann gleich nochmal auch in die Pressemitteilung der ESO rein. Es kommt ein wichtiges Detail. Er wird, dieser Planet oder was auch immer das ist, wird aus einer Scheibe aus Gas und Staub gespeist, die diesen Körper umgibt. Ja. Und warum sind die Astronomen jetzt hier aufmerksam geworden? Das lag daran, dass wir den schon länger beobachten und im letzten Monat, jetzt vorletzten, wenn man so will, im August, hat er sich eben 8-mal schneller Materie als einverleibt, ist auf dieses Ding raufgefallen, als noch wenige Monate zuvor. Ne? Wir beobachten den also schon etwas länger. Ne? 6 Milliarden Tonnen ist eine ganze Menge, wie gesagt, 2-mal Bodensee offenbar. Aber wir schauen mal in die Pressemitteilung der ESO rein und da haben wir eine etwas andere Einschätzung, etwas wissenschaftlicher, weniger reißerisch, für mich auch besser verständlich. Also die Forscher sagen ganz deutlich, ne, dieser Körper, dieser Raumkörper ist aus einer Scheibe aus Gas und Staub entstanden und wird von ihr umgeben und immer mehr von diesem Material fällt auf diesen Körper, auf diesen Planeten, schreiben sie hier. Das ist eben diese Akkretion. Und dass diese Akkretionsrate dieses jungen Planeten, schreiben sie immer noch, nicht gleichmäßig verläuft, wird also beobachtet. Es war im August richtig viel, ja. 6 Milliarden Tonnen pro Sekunde übrigens, ja, pro Sekunde, nicht pro Monat. Das ist entweder so viel, Starnberger See, nicht Bodensee, Starnberger See, doppelt so viel wie der Starnberger See oder die Masse des Kometen Churyumov-Gerasimenko, wem das hilft. Und sie schreiben, das ist das stärkste Akkretionsereignis, das jemals für ein Objekt planetarer Masse gemessen wurde. Denn, ja, richtig, wenn wir lesen, wie viel Jupitermassen das hat, 5 bis 10 Mal so groß wie Jupiter im Moment, dann kann man es noch in diese Abteilung reintun. Allerdings ein Planet, das ist auch ein Teil der Definition von Planeten, umkreist einen Stern. Und deswegen kann man nicht so richtig sagen, was ist das jetzt eigentlich? Ne? So. Die Herkunft von diesen Einzelgängerplaneten ist ungeklärt, schreiben die Forscher. Handelt es sich um ein massearmes Objekt, das sich wie ein Stern bildet oder um einen Riesenplaneten, der da rausgeflogen ist. Die Anwesenheit dieser Akkretionsscheibe deutet eigentlich eher darauf hin, dass es sich hier ein ähnlicher Entstehungsweg sein könnte wie für Sterne. Denn vergleichbare Akkretionsausbrüche wurden bei jungen Sternen auch schon beobachtet. Ja. Belinda Damian schreibt, diese Entdeckung verwischt die Grenze zwischen Planeten und Sternen und erlaubt uns einen Blick in die früheste Entwicklungsphase oder in die frühesten Entwicklungsphasen von Einzelgängerplaneten. Tja, vielleicht, wenn die umgebende Wolke aus Gas und Staub ergiebig genug ist, erreicht ja dieses Objekt die kritische Masse von 80 Jupitermassen, wenn ich das richtig im Kopf habe. Und dann zündet dort ein neuer Stern. Ein kleiner, ne, wenn es bei 80, 90, 100 Jupitermassen bleibt. Also wahrscheinlich ein roter Zwerg dann. Aber eine interessante Beobachtung. Ja, die Akkretionsscheibe kann man gut beobachten, schreiben die Forscher. Auffällig ist, dass offenbar magnetische Aktivität eine Rolle bei diesem massiven Einfall von Materie spielt. Und das ist etwas, was wir bisher nur von Sternen beobachtet haben. Ja? Und denn das legt nahe, dass selbst solche massearmen Objekte, im Vergleich zu Sternen, muss man mal wieder sagen, über starke Magnetfelder verfügen können. Und das kennen wir auch vom Jupiter. Der Jupiter hat sehr starke Magnetfelder. Und zwar nicht in der Form des Magnetfeldes der Erde mit zwei Polen, also Dipol, und Magnetlinien, die dann sozusagen um den Planeten herumlaufen. Einigermaßen, wie soll man sagen, gerade, einigermaßen ja, direkt verbunden von Pol zu Pol, sondern der Jupiter hat mehrere Pole, finde ich es richtig im Kopf, aber vier oder so, mit sehr verwirbelten und starken Magnetfeldern, die auf seine eigenen Monde wirken und sie auch erwärmen können. Und das scheint bei diesem hier massearmen Stern oder entstehenden Stern oder frei schwebenden Planeten ja auch so zu sein. Und diese Magnetfelder scheinen offenbar Einfluss auf die umgebende Materie zu nehmen und die auf den Stern fallen zu lassen. Genau. Außerdem konnte man feststellen, dass sich während des Ausbruchs, was für ein Ausbruch, worüber reden wir hier? Keine Ahnung, Akkretionsprozess, Ausbruch. Dadurch hat sich auch die chemische Zusammensetzung der Scheibe um den Planeten verändert. Während dieses Akkretionsereignisses, konnte Wasserdampf nachgewiesen werden, vorher aber nicht. Und das ist ein Phänomen, das man auch nur bei Sternen kennt und nicht bisher jedenfalls, nicht bei Planeten jeglicher Art. Ja. Das ist jetzt noch ein Planet, solche freischwebende Planeten sind natürlich schwer aufzuspüren, da sie selbst nicht leuchten, da kommt kein Licht raus. Aber wir haben ja dieses Extremely Large Telescope der europäischen Südsternwarte und die können das unter dem weltweit dunkelsten Himmel betrieben wird, nämlich in Südamerika, wenn ich es richtig im Kopf habe. Und deswegen kann man eben auch vor diesem ganz, ganz dunklen Himmel eben solche schwach beleuchteten Objekte auch finden. Und wir werden auch noch weitere finden. Das schreiben Sie hier, Sie sind da sehr optimistisch. Und sie sind so ähnlich angetan von dem Thema wie ich. Klar, die forschen daran. Nämlich, sie schreiben, die Vorstellung, dass ein Objekt planetarer Masse sich wie ein Stern verhalten kann, ist schlicht überwältigend und lädt uns dazu ein, uns zu fragen, wie fremde Welten in ihren frühesten Entwicklungsphasen ausgesehen haben könnten. Ja, das war Teil 3 der Frage, bist du ein Stern oder bist du ein Planet? Genau, und damit habe ich noch eine letzte Weltraumnachricht für euch. Und ich verstehe gar nicht, warum meine Links jetzt nicht mehr funktionieren. Keine Ahnung, woran das jetzt liegt. Aber okay, dann müssen wir uns hier genauso behelfen wie vorher. Und manuell surfen, um herauszufinden, was denn hier los ist. So. Ich habe etwas gelernt, als ich das gelesen habe, weil ein beiläufig erwähntes Detail hat mich zur ersten Frage gebracht. Ne? Und zwar steht hier in der Überschrift, dass ein neuer Detektor lauscht ins All. Und ich habe versucht herauszufinden, weil sie schreiben nämlich da, ein neuer Detektor lauscht nahe dem kältesten Punkt des Universums. Jetzt kommt hier ein Signal rein. Ich habe vergessen, ein Programm zu schließen. Entschuldigt bitte. Also nahe dem kältesten Punkt des Universums lauscht ein neuer Detektor in die Stille. Und ich jetzt so, was ist das? Wo ist denn der kälteste Punkt im Universum? Was ist das denn? Aber da hilft mir die Helmholtz-Gesellschaft weiter. Auch diesen Link werde ich in die Shownotes tun. Das mache ich am besten jetzt mal gleich selbst, damit ich es nicht vergesse. So. Und wir werden das dann gleich nochmal so formatieren, dass wir es am Ende auch verarbeiten können. So, genau. Also, was ist denn der kälteste Punkt des Universums? Da geht es um die Weltraumforschung. Und leider habe ich mich jetzt hier verführen lassen von einem Artikel, dass wir auf der Erde beinahe Temperaturen bis zu Nullpunkt erreichen können, aber das beantwortet nicht die Frage, warum das der kälteste Punkt der Erde ist. Okay, also hier steht, dann machen wir es mal anders, hier steht also der kälteste Punkt im Universum, da als das gilt der Bumerangnebel. Der gilt als der kälteste natürliche Ort im Universum mit einer Temperatur von etwa minus 272,15 Grad Celsius. Das ist ungefähr ein Grad über dem absoluten Nullpunkt. Was ist der Nullpunkt? Der Nullpunkt ist definiert an einem Punkt, wo sich Elektronen nicht mehr bewegen. Ja, also wo absolute Stille ist an der Stelle. Und wo, das liegt eben bei 73 Grad Celsius. Der absolute Nullpunkt ist die theoretisch kleinste Temperatur, bei der alle Teilchenbewegung aufhört. Ja, so. Aber nach den Gesetzen der Thermodynamik kann der absolute Nullpunkt nicht erreicht werden. Jedenfalls der kälteste Punkt im Universum liegt im Bumerangnebel. Und darum geht es jetzt hier gerade in dem Artikel, den ich hier habe. Da ist wohl ein neuer Detektor hingebracht worden. Und es gibt Nachrichten vom kältesten Punkt des Universums, nämlich aus dem Bumerangnebel. Und zwar haben die Wissenschaftler von dem Experiment Crocodile die bislang empfindlichsten Messungen, so schreiben sie, im Bereich der leichten dunklen Materie durchgeführt. Daran beteiligt war die Universität Zürich, die Universität Jerusalem, denn die betreiben einen neuartigen Detektor, der bei Temperaturen nahe dem absoluten Nullpunkt betrieben wird. Und die ersten Ergebnisse dieses Detektors definieren, so schreiben sie, das Suchfeld für dunkle Materie neu. Ja. Was machen die? Herzstück des Experiments ist ein sogenannter supraleitender Nanodraht-Einzelphotonendetektor. Der hat natürlich eine Abkürzung, SNSPD. Also man muss sich vorstellen, ein winziges Netz aus supraleitenden Drähten. Supraleitend heißt ohne Verlust, ohne Widerstand. Und das Ding wird runtergekühlt auf 100 Millikelvin, also nur ein Zehntel Grad über dem absoluten Nullpunkt. Denn, das ist eben die Frage von Supraleitung, in diesem Zustand fließt der Strom widerstandsfrei. Aber von Energiezufuhr von außen, also Wärme zum Beispiel, würde diesen Zustand lokal zusammenbrechen lassen, weil ein Spannungsimpuls erzeugt wird. Und genau diese Eigenschaft, dieser Spannungsimpuls, das macht man sich jetzt hier zu nutzen. Denn dieses Crocodile-Ding kann Energieeinträge von nur 0,11 Elektronenvolt nachweisen. Was ist das denn? Das ist so eine geringe Menge, dass man damit nach Teilchen dunkler Materie mit lediglich einer Masse von 30 Kiloelektronenvolt suchen kann. Und das ist ein Bereich, der für die meisten Experimente bisher unzugänglich war. Und in dem Bereich vermutet man eben neue physikalische Phänomene. Und hier hat es also jetzt 15 Signale gegeben, die registriert worden sind. Und das ist dann jetzt der spannendste, aber wie Sie schreiben, auch der heikelste Teil der Veröffentlichung. Denn die ForscherInnen, so muss ich das lesen, da gibt es einen Doppelpunkt, betonen ganz ausdrücklich, dass es sich hierbei nicht um den Nachweis von dunkler Materie handelt. Diese Impulse könnten auch von kosmischer Strahlung oder natürlicher Radioaktivität der Umgebungsmaterialien stammen. Was ist eigentlich, die Dinger sind eben, die Signale sind eben so klein, so gering. Aber das Ergebnis kann man auch anders einordnen, nämlich das ist sozusagen, es gibt neue Grenzen für die Existenz, besonders leichter dunkler Materie. Und das ist eben ein Schritt hin zu größeren Experimenten, die endlich, und das wollen ja alle, den Nachweis, den direkten Nachweis erbringen können, dunkle Materie zu messen. Ja? Die Technologie wird hier noch kurz vorgestellt, Dünnschichttechnologie, denn dieser Detektor ist auch noch richtungsempfindlich. Und warum muss das so sein? Unser Sonnensystem bewegt sich ja durch die Galaxie und damit durch das angenommene Halo aus dunkler Materie. Also wir bewegen uns durch das Halo der Milchstraße hindurch und dann erwartet man so eine Art Fahrtwind, also Teilchenwind aus einer bestimmten Richtung. Entschuldigung. Und wenn man mit solchen extrem empfindlichen Detektoren solche Signale sammeln könnte, in genügender Anzahl, und dann solche Richtungsabhängigkeit nachweisen könnte, dann hätte man eben den Nachweis von diesem Fahrtwind, da ist irgendetwas, was uns entgegenweht. Und das könnte eben diese besonders leichte, also dunkle Materie sein, also eine besonders leichte Form von dunkler Materie, die eben, so, wir haben schon über dunkle Materie gesprochen, die eben mit nichts interagiert, schon gar nicht mit elektromagnetischen Spektren. Ja, sie sendet kein Licht aus, sendet keine Röntgensignale aus, sendet keine infraroten oder ultravioletten Signale aus. Gar nichts. Aber sie ist offenbar dafür verantwortlich, und jetzt ist sie die dunkle Materie, dass die, das habe ich beim letzten Mal auch besprochen, dass eben die Gravitation auf großen Skalen sich anders verteilt, als wir es von der sichtbaren Materie her annehmen würden. Und deswegen ist diese Jagd nach der dunklen Materie so ein aufregendes Projekt. Und das Nachfolgeprojekt von Crocodile ist dann Nile Crocodile, also Nilkrokodil. Da wollen die den Detektor nochmal empfindlicher bauen und wollen in ein Untergrundlabor abtauchen. Denn dort ist das Experiment abgeschirmt von einem Großteil der kosmischen Strahlung. Und dann könnte sich zeigen, ob diese 15 Signale nur der Anfang einer wirklich wichtigen Entdeckung der modernen Physik wären oder ob es doch nur gerauscht hat. Denn eins ist mal fest, steht mal fest, für den Nachweis der dunklen Materie gibt es Nobelpreis. Aber das ist so sicher wie das Amen in der Kirche. Genau, also jedenfalls, das ist etwas, was wir besprechen können beim nächsten Mal. Und so viel jetzt erst einmal von den Weltraumnachrichten. Als nächstes kommen wir also zu den Nachrichten und es beginnt mit einer Nachricht, die mich zunächst mal ein wenig verwirrt hat, weil ich mich damit noch nie beschäftigt habe. Aber manchmal ist das ja so, da kommen so Sachen auf einen zu, wo man, oder in diesem Fall ich, dann erstmal drüber nachdenken muss. Und hier geht es um die Symmetrie der Erdhalbkugeln. Eine Nachricht aus dem SciNext-Wissenschaftsmagazin. Hier geht es um die Strahlungsabsorption. Was ist das? Die Sonne strahlt auf die Erde und die Erde wirft Strahlung, vor allen Dingen Wärmestrahlung, wieder zurück ins All. Und aus der Summe oder aus der Differenz ergibt sich natürlich, wie viel von dieser Strahlung die Erde erreicht und wie viel vor allen Dingen bei Wärmestrahlung, wie das auf die Atmosphäre der Erde wirkt und ob das stärker wird, schwächer wird, was auch immer. Jedenfalls gab es bisher Hier schreibt man, früher absorbierten Nord- und Südhalbkugel der Erde ungefähr gleich viel Sonnenstrahlung. Absorbiert, also angenommen. Ja, doch, das hat sich wohl geändert, denn Satellitendaten enthüllen, dass es zunehmend asymmetrisch zugeht zwischen den Hemisphären. Also die Nordhalbkugel wird dunkler und wirft weniger Sonnenlicht ins All zurück als der Süden. So. Was bedeutet das jetzt? Also man kann sich das vorstellen, wenn zum Beispiel das Eis zurückgeht in der Arktis, dann haben wir weniger weiße Fläche, mehr braune, dunkle Flächen, da wo kein Eis mehr ist oder da wo die Gletscher auch zurückweichen. Auch dort war früher weißes Gebiet und das hat natürlich besonders gut Sonnenlicht ins All zurückgestrahlt. Und das ändert sich. Ne? Bisher, das Erdklima hat natürlich ein Gleichgewicht. Die einfallende Sonnenstrahlung, die zu uns kommt, die liefert Energie und Wärme natürlich. Wir brauchen das auch für unsere Temperaturen. Es würde sehr viel kälter sein auf der Erde, wenn das nicht hier bleiben würde, ein Teil der Energie und Wärme. Und was überschüssig ist, wird als langwellige Wärmestrahlung, so steht es hier, in den Weltraum wieder abgegeben. Ja. Aber durch die Veränderungen im Klima und damit auch Veränderungen auf den Landmassen, auf den Eismassen, auf den Wassermassen, verändert sich das. Und es gibt sowieso Unterschiede zwischen den Erdhalbkugeln, weil wir auf der Nordhalbkugel mehr Erdoberfläche haben und auf der Südhalbkugel mehr Wasser. Ja? Seltsam ist aber, dass trotz dieses Unterschiedes die Strahlungsabsorption jetzt von Nord- und Südhalbkugel ungefähr gleich sind. Das heißt, beide Hemisphären, so schreiben hier die Leute vom Langley Research Center der NASA, beide Hemisphären müssen danach also dann doch die gleiche Albedo, also Albedo ist die Rückstrahlungsfähigkeit, besitzen. Und das ist etwas, was die Forscher fasziniert, aber eben auch alarmiert, dass sich sowas ändert. Die Symmetrie verändert sich nämlich und ein bisschen, dass sie eben schwindet. Ja, und die Forscher haben die Strahlungsbilanz, also Albedo und Strahlungsbilanz der letzten 24 Jahre ausgewertet. Und da zeigt sich eben, dass beide Erdhalbkugeln seit 2001 dunkler geworden sind und zunehmend immer weniger Strahlung reflektieren. Also ist die Absorption gestiegen. Hier werden Zahlen erwähnt, wen das interessiert, kann ja noch mal reinschauen. Ich werde jetzt hier nicht tiefer einsteigen, aber schaut euch das gern mal an. Wir beobachten oft nur so Details, ne? Von es wird wärmer oder wir haben mehr CO2 in der Atmosphäre oder. Aber das sind eben die Auswirkungen, die diese erwärmte Atmosphäre auf die Nord- und Südhalbkugel hat, auf die Fähigkeit, Sonnenlicht wieder abzustrahlen und damit eben einer Erwärmung entgegenzuwirken. Die werden, wie soll man sagen, die treten zunehmend zutage. Es sind eben nicht nur diese kleinen. Ja. Woher kommt das? Also die Forscher schreiben, die zunehmend stärkere Strahlungsabsorption auf der Nordhalbkugel wird durch den Klimawandel und durch die steigende Konzentration von Aerosolen und Wasserdampf in der Atmosphäre über den nördlichen Landmassen verursacht. Das Eis, das schrumpft, trägt dazu bei. Und die Bewölkung auf der Südhalbkugel schafft es nicht mehr, das auszugleichen. Wasserdampf ist etwas, was wir in der Atmosphäre haben, was ein sehr, sehr starkes Treibhausgas ist. Also hat das schon Bedeutung für das zukünftige Klima? Fragezeichen. Das wird es haben. Denn ob sich das jetzt wieder anpassen kann und die Wolkenverteilung wiederhergestellt werden kann, denn Wolken sorgen auch dafür, dass Sonnenlicht wieder abgestrahlt wird. Das weiß man noch nicht. Das ist eine offene Frage, schreiben die Forscher. Aber das hat schon eine große Bedeutung für das zukünftige Klima. Und nein, die Sonneneinstrahlung hat sich nicht großartig verstärkt. Das reicht die ganz normale Sonne. Wir müssen uns das nicht daher reden, von wegen, wir haben gerade einen Peak oder sowas anderes. Die Sonne strahlt und auf der Erde ändert sich etwas, weil wir es verändern. Und das ist die erste Nachricht aus meinen Nachrichten. Und jetzt kommt zur zweiten Nachricht und da lasse ich mal jemand anders reden. Der macht das ja viel eindringlicher. Und zwar hört mal zu.
So, jetzt wird es hier völlig absurd. Ja, ich arbeite ja regelmäßig auf einer Intensivstation, wo wir wirklich kranke Menschen behandeln. Und deshalb muss man sich immer mal weiterbilden. Und so bin ich auf folgendes Lehrbuch gestoßen. Homöopathie in der Intensiv- und Notfallmedizin. Sag mal, Elsevier, wollt ihr mich eigentlich komplett verarschen, ey? Ihr bringt ein Lehrbuch raus für 60 Euro, in dem geschrieben wird, dass einer Patientin mit einer heftigsten Blutvergiftung durch Globuli geholfen wurde, ja? Weil die Ursache ihrer Erkrankung, Achtung, der Stress durch Schulden beim Finanzamt sind. Habt ihr Lack gesoffen oder was, ey? Ich stell mir das hier gerade mal vor. Ich bin Patient mit einem fetten Herzinfarkt, liege im Krankenhaus und dann kommt laut eurem Buch der Arzt da um die Ecke und sagt hier, pass mal auf hier. Ich habe da so ein paar Kräuter, die klopp ich mir gleich fünfmal an Brägen, pack die in den Schredder und mach dir ein paar Globulis draus. Dann nimmst du die ein und dann hat sich das ganz schnell mit der Lebensgefahr, ey. Also, einmal für alle, ja. Es gibt bis heute keine vernünftigen wissenschaftlichen Studien, die irgendeinen Nutzen für Homöopathie in der Medizin bringen, ja. Die das nachlegen, sonst was. Und nur, weil es so ein schimmeliges Buch gibt, ist das auch kein Beweis des Gegenteils. Pff.
Ja, besser kann man das nicht sagen, deshalb muss ich hier gar nichts mehr dazu reden. Thema Homöopathie haben wir jetzt schon abgehandelt. Dann gibt es Nachrichten aus China. Und zwar geht es hier um so etwas wie, also solche Entwicklungen, wie wir sie in Deutschland in der vorherigen Regierung, dieser ganz, ganz bösen Ampel, auch angestrebt haben, nämlich unter anderem die Stahlproduktion klimafreundlicher zu gestalten. Mit Wasserstoff zum Beispiel, der in großen Leitungen herangeführt werden sollte und die Herstellung von Stahl klimafreundlicher machen sollte, als wo man noch Kohle oder so benutzt. Und wir sind nicht weit gekommen damit. Also ich weiß, ich war ja bis vor ein paar Monaten in der Nähe von Bremen zu Hause. Da gibt es ein großes Stahlwerk in Bremen und da war auch geplant mit großem Bimborium und Ministerankündigungen und so, die Stahlproduktion umzustellen. Es wurde schon begonnen mit den Arbeiten und dann auch wieder eingestellt. Aber andere Länder, andere Stahlhersteller liefern, und zwar grünen Stahl, hergestellt mit Erdgas und Wasserstoff. Und zwar machen die das, weil sie damit von EU-Geldern profitieren. Die chinesischen Hersteller stellen Stahl mit Erdgas und Wasserstoff her, liefern das in die EU und kassieren dort Förderung, weil die EU nämlich die Importregeln zum Klimaschutz so aufgebaut hat, dass Stahlhersteller ihren Stahl klimafreundlich herstellen sollen und dann können sie auch in die EU einführen. Und die Chinesen machen es einfach, ne? Also, aber sie machen das so in einer sogenannten Direktreduktionsanlage, die Erdgas und Wasserstoff verwendet. Und diesen Stahl wollen sie halt eben nach Europa bringen. Ich bin gespannt, ob das den Druck auf die europäischen Stahlhersteller erhöht, das selbst auch so zu machen und die Pläne wieder aufzunehmen, nicht im Rückwärtsgang wieder, wie das unter der jetzigen Regierung läuft. Denn ab 2026 müssen Importeure Zertifikate nachweisen und die bringen dann grünen Stahl, sogenannten grünen Stahl nach Europa und wir kriegen es hier selber nicht hin. Das ist doch mal eine interessante Entwicklung, die deutschen Stahlerzeuger nicht so einfach ignorieren können. Also, ich bin gespannt. Ja, wenn die Chinesen, schreibt man mit, von emissionsreduzierten Stahl aus China kommen, das kann dann den deutschen und europäischen Stahlerzeugern nicht so gleich egal sein. Ne? Das ist tatsächlich ein Vorteil und deshalb stehen die auch ein bisschen unter Druck. Wir wollen hoffen, oder ich hoffe sehr, dass das weitergeht mit der grünen Stahlproduktion und nicht mit anderen Dingen. Im Übrigen, falls ihr euch gefragt habt, über wen der Arzt dort gesprochen hat, Elsevier ist ein Wissenschaftsverlag, über den die Kollegen von Methodisch Inkorrekt öfter mal sprechen. Ist sozusagen so eine Art Marktführer im Wissenschaftsverlag. Die stellen eben Studien zur Verfügung, Forschungsergebnisse zur Verfügung. Kritisiert werden sie vor allen Dingen deshalb, weil sie so eine Art Monopol haben und mit diesen aus öffentlichen Mitteln finanzierten Forschungsergebnissen eine bereinigte Betriebsmarge von 33% machen, obwohl diese Forschungen mit öffentlichen Mitteln finanziert werden. Und deswegen wird das kritisiert, weil womit machen sie den Gewinn? Wenn man bei Elsevier eine Forschungsstudie einsehen will, muss man dafür bezahlen. Wen es interessiert, schaut mal unter Wikipedia bei Elsevier vorbei. Dann kann man sich das noch ein bisschen genauer anschauen. So, womit geht es denn jetzt weiter? Auch ein interessantes Forschungsergebnis, was mich fasziniert hat. Irrlichter. Ihr kennt das Wort bestimmt. Irrlichter, was ist das denn? Ist das nur an Halloween so von Bedeutung oder was ist das? Also Irrlichter kann man beobachten zum Beispiel über Sümpfen, über Friedhöfen, über Feuchtgebieten. Und das hat schon seit Anbeginn der Zeit die Menschen fasziniert und auch hat ihnen das Fürchten gelehrt. Also da brennt plötzlich ein Licht über dem Moor oder über dem Friedhof. Ist das jetzt die Seele von Verstorbenen? Sind das Untote? Was passiert da mit diesen Lichtern? Wo kommt das denn her? Ne? Und man wusste schon ungefähr, dass das eine Methanreaktion ist. Methan entsteht halt in verrottenden organischen Materialien in sauerstoffarmen Milieu, also zum Beispiel wenn über Moor, das weiß man, dass das Moor ist ein sauerstoffarmes Milieu, oder wenn ein begrabener Leichnam in sehr feuchten Boden von Mikroben zersetzt wird, dann entsteht Methan. Und oft haben eben Menschen nächtliche Friedhofbesucher, was man auch immer da zu suchen hat nachts, haben davor Angst bekommen. Ne? Man hat das eben als Irrwisch bezeichnet, als Irrlicht oder Ignis Fatuus, diese Lichter. Und man wusste, wie gesagt, schon, das ist kommt von Methan, aber ganz genau geklärt war der Prozess nicht, wie denn das jetzt funktioniert. Und zwar zeigt sich, wenn man das untersucht, dass sich zwischen den methanhaltigen Bläschen, die da aufsteigen, können sich Mikroblitze bilden. Das hat man mit Hochgeschwindigkeitskameras nachgewiesen. Und zwar braucht es dafür keine externe Zündquelle. Früher hat man sich gefragt, wer hat denn das Methan angezündet? Warum brennt das? Also, dass es brennen kann, weiß man, aber warum ist das? Und es geht hier um eine elektrische Ladung, die sich ansammelt. An diesen Methan-Mikrobläschen können sich vermutlich wie bei Wassermikrotropfen an der Gasflüssigkeitsgrenze, das ist eben Methan mit Wasser, an der Grenze zwischen dem Gas und der Flüssigkeit elektrische Ladung ansammeln. Und die lösen natürlich eine chemische Reaktion aus, wenn die sich gegenseitig entladen, wie so ein Elektronikfeuerzeug. Ja, und dann erzeugt das aber eine blau-violette Lumineszenz, ein ganz kühles, zartes Leuchten und auch ein bisschen Wärme, die man messen kann. Ne? So, und damit ist die physikalisch fundierte Erklärung für das Auftreten von Irrlichtern gefunden. Ja? Also zwischen diesen Bläschen entstehen Ladungen und die Ladung entzünden dann das Methan. Gut zu wissen, auch wieder was gefunden, was vorher noch nicht ergründet war. Ja, und dann eine ganz, wie soll ich sagen, einerseits unterhaltsame Geschichte, andererseits aber auch ein bisschen, ein bisschen irritierend. Ja? Was ist passiert? In Kalifornien haben Polizisten ein Auto dabei beobachtet, wie es direkt auf der Straße vor ihnen einfach mal illegal gewendet hat. Da durfte man nicht wenden. So. Dann sind sie hinter dem Auto her, haben das Auto angehalten, um dann den Verkehrssünder zu sprechen, um dann aber festzustellen, da sitzt gar niemand im Auto. Es ist ein sogenanntes fahrerloses Taxi. Und jetzt entstanden daraus mehrere Konsequenzen. Denn obwohl das Auto einen Verstoß begangen hatte, konnte es keinen Strafzettel bekommen, weil es keinen menschlichen Fahrer gab. Auf den Strafzettelheften der Polizei gäbe es nämlich kein Feld für Roboter, sagten die Polizisten. Und die Behörde, die Polizeibehörde hat auch gesagt, das ist eine Premiere. So. Und man hat das Unternehmen Waymo, das diese selbstfahrenden Taxis da betreibt, über das Problem informiert. Die haben wiederum geantwortet, wir untersuchen die Situation. Aber dass ein Auto, ein selbstfahrendes Auto, was ja sozusagen durch eine künstliche Intelligenz und eine trainierte künstliche Intelligenz fährt, aktiv gegen die Verkehrsregeln verstößt. Das gibt mir zu denken. Dann kann ja die nächste KI auch mal entscheiden, ich verstoße gegen andere Regeln oder gegen Gesetze zum Beispiel. Macht mich so ein bisschen nachdenklich. Aber auch das war eine Nachricht der letzten beiden Wochen. Und jetzt kommt eine gute Nachricht aus der Rubrik Starke Frauen, die ich ja mit Ute schon mal begonnen habe. Nämlich unter den nächsten 10 Astronautenkandidaten der NASA sind 6 Frauen. Also die mehr in der Überzahl, wenn man so will. 6 Frauen, 4 Männer sind vorgestellt worden, aus 8000 Bewerbungen ausgewählt. Und das ist die diesjährige Class of 2025. Und damit besteht diese Klasse zum ersten Mal aus mehr Frauen als Männern. Gute Nachrichten, sehr gute Nachrichten. So, und dann haben wir noch eine Nachricht, die auch ein bisschen, wie soll ich sagen, irgendwie folgerichtig ist. Also die Forscher haben beobachtet, was passiert denn mit den Bäumen in Amazonas durch die steigende CO2-Konzentration. Wir hatten ja schon die Nachrichten, dass die Forscher fürchten, dass der Amazonaswald seine Funktion als CO2-Senke, also als aufnehmende Gebiet, verliert. Und jetzt haben aber Forscher beobachtet, wie es den Bäumen damit geht. Und was sie beobachten könnten, ist, die Bäume sind in den intakten Wäldern größer gewachsen. Selbst die größten Bäume sind weiter gewachsen, weil es mehr CO2 in der Atmosphäre gibt. Dieser CO2-Gehalt ist nämlich primär durch Verbrennung von Kohle, Öl und Gas kontinuierlich weiter gestiegen. Und Bäume nehmen CO2 auf, und um zu wachsen, das ist einer ihrer Stoffe, ne, der für das Wachstum notwendig ist. Und mehr CO2 in der Atmosphäre bedeutet, dass die Bäume größer werden. Das zeigt erstmal bemerkenswerte Widerstandsfähigkeit, schreiben die Forscher in der Studie. Dieses Wachstum, also dieses überdurchschnittliche Wachstum, hält seit mindestens 30 Jahren schon an. Und das funktioniert so, das hat eine Expertin vom Potsdam Institut für Klimafolgenforschung erklärt, nämlich Kirsten Thonicke. Sie schreibt, je mehr CO2 in der Atmosphäre enthalten ist, umso weniger müssen die Spaltöffnungen der Blätter geöffnet sein, um an das CO2 für die Photosynthese zu kommen. Dadurch verliert die Pflanze weniger Wasserdampf. Klar, die Spaltöffnungen sind nicht so weit offen wie sonst. Und benötigt weniger Bodenwasser. Das klingt erstmal gut. Die Pflanze braucht weniger Wasser. Allerdings, und das ist jetzt hier die weniger gute Nachricht, allerdings verdunstet dadurch auch weniger. Und man weiß, dass der tropische Regenwald sich sein eigenes Wetter schafft durch die Verdunstung des Wassers aus den Bäumen, das dann dort auch wieder abregnet. Und das könnte, also diese Entwicklung könnte tropische Regengüsse reduzieren. Ja. Und die Studienautoren selbst sprechen auch noch eine Warnung aus, nämlich die warnt vor der weiteren Abholzung. Es ist seit 1985 sind rund 52 Millionen Hektar tropischer Regenwald im brasilianischen Amazonasgebiet verloren gegangen. 52 Millionen Hektar, das ist eine Fläche größer als Spanien. Ich möchte mit dem Arzt, der hier gerade über Homöopathie gesprochen hat, sagen: Habt ihr Lack gesoffen oder was? Hört auf damit! Denn im ganzen Land summiert sich der Verlust in den vergangenen 4 Jahrzehnten auf 117 Millionen Hektar, mehr als das Dreifache der Fläche Deutschlands. Okay, also die Bäume wachsen höher, dann verdunsten und verbrauchen weniger Wasser, aber was das für unser Klima am Ende heißt, weiß ich noch nicht. Und jetzt komme ich zu einem Hörerbeitrag. Und zwar hat mein Hörer Jochen eine Nachricht geschrieben und die kann ich kurz mal verlesen. Und zwar urlaubsbedingt schreibt er, erst verspätet eine potenzielle Nachricht für die Good News. Und tatsächlich sind das Good News. Wir gucken uns das mal an. Und zwar geht es hier um das Reparieren von Gehirnen nach Schlaganfall. Und zwar in diesem Fall jetzt exemplarisch am Mäusehirn. Ich lese mal vor, die Transplantation von Stammzellen kann Schlaganfallschäden rückgängig machen. Das haben Forscher der Universität Zürich in Versuchen mit Mäusehirn gezeigt. Den Mäusen wurden nach Schlaganfällen menschliche neuronale Stammzellen in die betroffene Hirnregion eingesetzt. Die Stammzellen wurden natürlich vorher genetisch so verändert, dass die Mäuse sie nicht abstoßen. Und diese Stammzellen bildeten sich nach dem Einsetzen größtenteils zu Nervenzellen um. Und obendrein gab es Anzeichen dafür, dass sich die Gehirne regenerieren. Blutgefäße bildeten sich neu, Entzündungsprozesse gingen zurück, die vom Schlaganfall verursachten motorischen Einschränkungen bei den Mäusen verschwanden. Weitere Studien sollen die potenzielle Anwendung der Stammzelltransplantation beim Menschen klären. Das klingt nach einer guten Nachricht für viele Schlaganfallkranke Menschen. Und die zweite gute Nachricht, die Jochen geschickt hat, betrifft Altersweitsichtigkeit. Weil, kennen wir ja alle, kenne ich auch, mit zunehmendem Alter fällt das scharfe Sehen in der Nähe der Augen schwerer. Ne? Das typische, den Faden in die Nadel einfädeln zum Beispiel. Ne? Bisher hat man dafür eine Lesebrille gehabt. Es gibt bei Rossmann welche für 2 Euro, glaube ich. Ich habe so ein Ding auch, um eben den Faden in die Nadel einzufädeln. Es gibt offenbar jetzt eine Alternative dazu, und zwar spezielle Augentropfen. In Buenos Aires, Argentinien, gab es eine Studie am Center for Advanced Research und dort nahmen 766 Patienten teil, im Schnitt 55 Jahre alt, also das ist so jetzt mein Alter im Schnitt. Ich bin natürlich schon etwas älter, aber es waren auch Jüngere dabei. Und die haben diese Tropfen bekommen, zweimal täglich. Über einen Zeitraum von 2 Jahren hinweg haben dann die Forscher überprüft, wie gut die Patienten die Jägerkarte, einen standardisierten Test zur Messung der Nahsehschärfe, lesen konnten. Und bei der Mehrheit der Teilnehmer verbesserte sich das Ergebnis. Die Augentropfen enthalten laut den Forschenden Pilocarpin, ein Wirkstoff, der Pupillen verengend wirkt, okay, den Augeninnendruck senkt und auch zur Behandlung des grünen Stars eingesetzt wird, sowie das Schmerzmittel Diclofenac, das kennt man, das eben auch noch entzündungshemmend wirkt. Ja, also die Leute konnten besser sehen. Es gab auch Nebenwirkungen, ne? Kein Medikament mit Wirkung ohne Nebenwirkung. Das sei mal noch zu homöopathischen Mitteln gesagt. Hier gab es Nebenwirkungen, kurzzeitige Sehtrübung. Klar, wenn man so einen Tropfen in die Augen bekommt, dann ist das Sehen erstmal getrübt. 3,8%, das sind schon deutlich weniger als 32% mit den Sehtrübungen. 3,8% berichteten von Kopfschmerzen. Und 3,7% von Irritationen der Augen bei der Anwendung. Ja, das kann passieren. Aber im Grunde auch eine gute Nachricht. Vielen Dank, lieber Jochen, für diese Nachrichten. Und dann sind wir jetzt schon beinahe am Ende angelangt. Aber jetzt kommen noch ein paar Nachrichten in eigener Sache oder eine Nachricht, wenn man so will. Ich werde meine Seminartour fortsetzen. Und zwar schon im November. Seminartour, was bedeutet das? Also ich unterrichte auch bei Bildungsurlauben. Ein Bildungsurlaub ist etwas, was jeder von euch, der angestellt ist, 5 Tage im Jahr nehmen kann. Das ist bezahlter Urlaub, wenn man denn ein bestimmtes Bildungsangebot, was in dem Bundesland, in dem man zu Hause ist, beziehungsweise in dem Bundesland, in dem man arbeitet, wenn sich das unterscheidet, zertifiziert ist als Bildungsurlaub. Und ich unterrichte bei diesen Bildungsurlauben einmal die Seminarwoche Stressbewältigung durch autogenes Training und progressive Muskelrelaxation, also Entspannungstechniken an 5 Tagen. Wenn ihr das bei mir lernt, dann habt ihr es richtig gelernt. Autogenes Training zum Beispiel oder auch progressive Muskelrelaxation, weil jeder von uns hat einen anderen Weg in die Entspannung. Und ich unterrichte das sehr, sehr gern, reiche das noch ein bisschen an mit anderen Entspannungstechniken wie Atemübungen, wie Fantasiereisen und so weiter und so fort. Was dazu gehört, das sind schöne 5 Tage. Mir macht das immer großen Spaß. Ich bekomme auch immer gute Feedbacks für meine Seminarreihe. Die Leute kommen da gerne her. Es bilden sich spontane WhatsApp-Gruppen hinterher und man tauscht sich noch ein bisschen aus, wie denn die Anwendung funktioniert. Denn autogenes Training und auch progressive Muskelrelaxation ist eine Frage der Übung. Machen muss man es, dann hilft es auch. Und dann unterrichte ich auch noch Hypnose. Und zwar in Form, als Mittel der Entspannung zum Beispiel. Die Seminarreihe heißt Unlock Yourself. Geht auch wieder eine Woche. Und ich bin für die ganz kurz Entschlossenen ab dem 10. November in Störitzland, das ist in Brandenburg, in Nähe von Berlin, Grünheide, da die Ecke, in einem Seminarhotel, 10. November. Und weiter geht es am 23. Februar 26 in Odenwald im Seminarhotel in Hassenroth. Ihr findet die Links zu den Seminaren natürlich in den Shownotes. Dann geht es weiter im März, da bin ich in Dambeck, das ist hier in der Nähe, in Mecklenburg-Vorpommern, auch wieder Hypnose, Unlock Yourself. Unlock Yourself Hypnose noch einmal im Mai, dann in Siedelsbrunn, das ist das buddhistische Kloster, von dem ich schon erzählt habe, hier an dieser Stelle. Da bin ich also wieder in diesem Kloster, um autogenes Training und PMR zu unterrichten. Und dann bin ich ab dem 1. November 26 wieder in Dambeck, wieder in Mecklenburg, unterrichte wieder autogenes Training und progressive Muskelrelaxation. Und eine Woche später gleich nochmal, 8.11. bis 13.11. auch wieder in Dambeck, in Mecklenburg-Vorpommern. Also wenn ihr Lust drauf habt, an einem dieser Seminare teilzunehmen, euer gesetzliches Recht auf Bildungsurlaub wahrzunehmen, meldet euch an, sagt eurem Arbeitgeber Bescheid, ihr möchtet gern Bildungsurlaub machen. Die Links zu den Seminaren findet ihr in den Shownotes. Und alle notwendigen Unterlagen sind da auch mit erklärt und mit angehängt. Ich würde mich freuen, jemanden von euch dort begrüßen zu dürfen. Und damit ist Episode, wie auch immer, 44 von Erwachsenen der Podcast für heute durch. Mir hat es großen Spaß gemacht. Ich hoffe, euch auch. Schreibt mir gerne auf den bekannten Wegen, lasst gerne 5 Sterne da in den Podcatchern eurer Wahl, Daumen hoch, Daumen hoch, Daumen hoch, und ich freue mich schon auf die nächste Folge. Wahrscheinlich wird es dann einen Gast oder eine Gästin geben, so ist die Planung, ist noch nicht so ganz so weit fortgeschritten. Für heute soll es das gewesen sein, habt einen schönen Oktober und dann sehen, hören, wir hören uns in 2 Wochen wieder. Bis dahin.